Diversitätsdemografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationen und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Heute wollen wir darüber reden, wie Firmenmitarbeiter auch in der zweiten Lebenshälfte noch in neue Berufe qualifizieren können und wie lebenslanges Lernen gelingen kann. Dazu begrüße ich sehr herzlich Corinna Vogt, die Geschäftsleiterin DB Training, Learning und Consulting. Frau Vogt, herzlich willkommen hier beim Podcast Diversität auf dem Weg. Sie haben uns ein spannendes Projekt mitgebracht, bei dem Sie zusammen mit der Arbeitsagentur Menschen in neue Berufe qualifizieren. Was genau machen Sie da?
Die Deutsche Bahn stellt derzeit pro Jahr im Durchschnitt 20.000 neue Mitarbeiterinnen ein. Ursache dafür sind vor allen Dingen der demografische Wandel und auch die damit verbundene Altersstruktur im Unternehmen. Wenn man so viele Mitarbeiter pro Jahr sucht und einstellen will, muss man sich auch neue Wege überlegen. Und aufgrund dieser großen Menge gehen wir seit mehreren Jahren neue Wege. Wir bieten Menschen aus dem internen, aber vor allen Dingen auch aus dem externen Arbeitsmarkt eine zweite oder auch dritte Chance für ihr Berufsleben, indem wir sie qualifizieren. Zum Beispiel zum Lokführer, zum Elektriker, zum Fahrdienstleiter oder auch zur Sicherheitsfachkraft. Also wirklich in qualifizierte Jobs mit Perspektive. Und wir nennen das geförderte Bildung, weil das über das sogenannte Qualifizierungschancengesetz ermöglicht wird, sodass Menschen einen Quereinstieg in einen neuen Job bei der Deutschen Bahn finden.
Spannend. Und wie suchen Sie die Mitarbeiter aus, Frau Vogt?
Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, wenn man so will. Wir machen das gemeinsam mit der Personalgewinnung des Konzerns, natürlich immer mit dem einstellenden Fachbereich und mit der Bundesagentur für Arbeit. Und häufig ist es so, dass wir ganz klassisch Informationsveranstaltungen durchführen, an denen interessierte Mitarbeiter teilnehmen können. Und wir informieren dort zusammen mit der Agentur für Arbeit über Förder- und Einstiegsmöglichkeiten, sodass Interessierte wirklich ein Bild haben davon, was würde denn da passieren, wie lange dauert das, etc. Dann sprechen wir auch über Netzwerke in den Regionen, Unternehmen und Mitarbeiter an, welche aufgrund der derzeitigen Situation vor so einem Perspektivwechsel stehen. Sie können sich vorstellen, gerade in der jetzigen Corona-Situation auch mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen ein wichtiges Instrument. Und ganz normal informieren wir auch über die Karriereseiten des DB-Konzerns über Vakanzen und Einstiegsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Dann läuft eigentlich ein ganz normaler Bewerbungs- und Auswahlprozess bei uns. Ich glaube, was wir aus der Erfahrung sagen können, ist, dass es bei diesem Auswahlprozess ist, wichtig ist, gerade bei Quereinsteigern, dass wir mit ihnen über die Zieltätigkeit sprechen, welches Bild sie sich davon gemacht haben, welche Motivation sie haben, das nochmal zu tun. Und wir reden auch ehrlich darüber, welche Anforderungen damit verbunden sind. Also das sind häufig so ganz konkrete Dinge. Jemanden, der zum Beispiel anstrebt, Lokführer zu werden, der muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein Job ist, der mit Schichtdienst verbunden ist, der auch mal Wochenenden umfassen kann. Und da ist dann die Frage, wie passt es mit der privaten, mit der familiären Situation zusammen? Ja? Oder aber auch, dass bei vielen Tätigkeiten bei uns, zum Beispiel als Lokführer oder auch als Fahrdienstleiter, es nicht möglich ist, während der Schicht mal mit dem Handy zu telefonieren, weil das ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Und wer dann vielleicht zu Hause kleine Kinder hat, eine Familie hat, wo zwischendurch man Kontakt ist, darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Wir haben ein großes Anliegen da drin, ganz offen über Erwartungen und über Anforderungen zu sprechen. Oder dass das einfach klar ist. Beispielsweise auch, hat derjenige überhaupt die Möglichkeit, in seinem privaten Rahmen zu lernen? Wie würde er das organisieren? Er oder sie das organisieren? Wie sieht die Wohnsituation aus? Etc.
Das ist sehr interessant, dass Sie sagen, man muss die Berufe möglichst klar beschreiben und es dann eben abgleichen mit dem privaten Umfeld auch des Bewerbers oder der Bewerberin.
Ja.
Eigentlich wird man davon ja ausgehen, dass man das weiß, aber es scheint dann doch so zu sein, dass viele nicht so richtig wissen, was sie dann erwartet in dem neuen Beruf.
Naja, wie sagt man so schön, der Teufel steckt im Detail. Ne? Mm. Und wir sehen immer, dass sehr hochmotivierte Bewerber sich in der Regel auch sehr genau und sehr detailliert über das zukünftige Berufsbild und die Rahmenbedingungen informieren und auch darüber informieren, was muss ich denn investieren, wenn ich mich da rein entwickeln will, an Zeit, an Wissensaufbau etc. Also da sehen wir schon einen gewissen Zusammenhang und das ist auch ein guter Indikator dafür, klappt es mit dem Quereinstieg oder klappt es nicht.
Können das denn auch kleinere Unternehmen mit weniger Ressourcen machen? Sie leiten ja immerhin mit 1400 Menschen an 60 Standorten eine der größten Weiterbildungseinrichtungen, die wir in deutschen Unternehmen überhaupt haben.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich ist die Suche nach Fachkräften und auch das lebenslange Lernen jetzt keine Frage von kleinen oder großen Unternehmen. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass der erste wichtige Schritt überhaupt ist für ein Unternehmen, vielleicht auch ein kleineres Unternehmen, sich erstmal mit der Frage zu beschäftigen, können wir uns einen Quereinstieg von Mitarbeitern, die ja dann vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, also jetzt keine jungen Azubis mehr, können wir uns das überhaupt vorstellen? Das hängt damit zusammen, findet das jeweilige Unternehmen derzeit auf dem Arbeitsmarkt überhaupt die Fachkräfte, die es sucht? Und man kann beobachten, dass es einfach mehr und mehr Unternehmen gibt, die im Sinne Fachkräftesicherung da vor Problemen stehen.
Mhm.
Das Zweite ist, man sollte dann einfach auch mal sehr gut prüfen, welche Jobs, welche Funktionen im Unternehmen eignen sich auch für einen Quereinstieg. Also was für eine Vorqualifizierung sollte jemand mitbringen, was auch, wie wir neudeutsch sagen, was für ein Mindset. Und dann auch die Frage, was für Qualifizierungen stehen zur Verfügung, um jemanden in einen vielleicht auch komplett neuen Job rein zu qualifizieren. Das ist ja je nach Unternehmen unter Umständen ganz unterschiedlich.
Mhm.
Und ein dritter Faktor dabei ist immer auch, es muss im Unternehmen bei den Führungskräften, bei den zukünftigen Kollegen auch eine Offenheit dafür da sein, jemanden im Team aufzunehmen, der einen Quereinstieg macht.
Mhm. Ein schöner Leitfaden.
Ja, weil es einfach so ist, also ich sag mal, wenn ein junger Azubi kommt, dann ist es in der Regel so, dass sich Menschen leichter tun, den an die Hand zu nehmen, dem nochmal was zu erklären, Fragen zu beantworten. Wenn jemand Erwachsenes kommt, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, kann das einen Unterschied machen. Und das ist auch eine Frage des Vertrauens. Also trauen wir so jemandem zu, nochmal richtig die Schulbank zu drücken, richtig Wissen draufzuladen, dass der bei uns im Team mitarbeitet. Das ist immer so die erste Frage. Und wenn man da überall sagt, doch, das können wir uns vorstellen, dann ist die Frage, wer ist der richtige Partner dafür? Und da bietet halt das Qualifizierungschancengesetz in der Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit eine sehr gute Förderung, die auch für kleine und mittelständische Unternehmen sich eignet. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass damit natürlich auch, also über die Inanspruchnahme solcher Fördermittel, ein gewisser administrativer Aufwand verbunden ist. Man beantragt Fördermittel, es muss genehmigt werden, es müssen Anträge eingereicht werden, die Qualifizierung muss dokumentiert werden, das Ganze muss im Unternehmen auch revisionssicher sein und. Ja. Aber das Gesetz und die Förderung sieht vor, dass einfach der Aufwand, der ja wahrscheinlich für ein kleineres Unternehmen etwas höher ist, einfach gestaffelt in der Förderung berücksichtigt wird.
Das ist außerordentlich interessant, in welchen Schritten Unternehmen da vorgehen können. Aber wie Sie das beschrieben haben, zeigt es schon auch, dass es machbar ist. Frau Vogt, wenn wir auf die Seite der Bewerber gehen, welche persönlichen Eigenschaften müssen denn da sein, dass man als Quereinsteiger vielleicht sogar in der zweiten Hälfte seines Lebens nochmal was Neues anfangen kann? Früher hieß es ja immer, dass Fachwissen alles ist. Das hat sich ja, glaube ich, geändert, oder?
Ja, ich denke schon, dass man das sagen kann. Also wir können heute sagen, dass das, was wir gelernt haben in der Ausbildung, Erstausbildung oder im Studium, dass das früher wahrscheinlich länger vorgehalten hat. Und heute verändert sich ja, das Berufsleben, die Arbeitswelt einfach in einer hohen Geschwindigkeit, beispielsweise durch Digitalisierung. Und dadurch ist jeder gefordert, lebenslang zu lernen. Und wer das von sich aus gerne tut und gerne lernt und neugierig ist, der ist hier ganz klar im Vorteil. Bei Querwechslern kommt das einfach noch stärker zum Tragen. Das sind ja Menschen, die haben schon einige Jahre Berufserfahrung. Die haben auch in ihrem bisherigen Job etwas erreicht. In ihrer Firma, in ihrem Team, im Privatleben. Sie sind geschätzte Ansprechpartner gewesen. Sie kannten sich aus. Sie haben vielleicht selber schon andere ausgebildet. Und sie lassen sich jetzt darauf ein, in einem neuen Job nochmal der Anfänger oder auch der Azubi zu sein. Neue Aufgaben gehen nicht mehr so leicht von der Hand wie vorher. Und jetzt sind Sie diejenigen, die andere um Rat und Anleitung fragen. Ja, also Sie haben eine andere Position im Team und brauchen Rat und Anleitung. Und das setzt schon voraus, dass jemand wirklich eine sehr hohe Motivation hat, auch eine Frustrationstoleranz hat und auch eine sehr, sehr hohe Lernbereitschaft, sich vielleicht auch mal wieder ein paar Wochen, ein paar Tage schlichtweg durch Theorie durchzubeißen und sich das anzueignen. Mhm. Ja, und da achten wir schon sehr stark drauf.
Also Motivation, Frustrationstoleranz, Lernbereitschaft. Das wären die drei Aspekte, auf die Sie besonders gucken, dann auf den Seiten der Bewerber und Bewerberinnen.
Und eine realistische Selbsteinschätzung mit Blick auf die Rahmenbedingungen, die die angestrebte Position mit sich bringt. Also wie passt es zu mir und meinem Leben? Das ist auch noch wichtig.
Mhm. Was erwartet dann diese Menschen? Also wenn wir jetzt nochmal auf die Qualifizierung zurückkommen, Frau Vogt, wie sieht es heutzutage aus? Vielleicht auch nach Ende der Corona-Pandemie. Was ist eine gute Mischung zwischen Präsenz- und Digitalschulungen?
Der Trend geht ganz klar in Richtung Digitalisierung oder auch virtuelle Schulung, beides. Wir alle haben ja während der Corona-Pandemie gemerkt, dass virtuelles und digitales Arbeiten und auch Lernen viel besser geht, als wir das wahrscheinlich vor 2 Jahren immer noch alle gedacht haben. Also ich selber, wenn ich auf mich gucke, habe gezweifelt, ob man 2-tägige Teamklausuren virtuell durchführen kann. Es funktioniert und es funktioniert sogar sehr gut, wenn man das entsprechend vorbereitet, wenn man das virtuelle Setting berücksichtigt und mit den entsprechenden Methoden und Tools arbeitet. Nichtsdestotrotz gibt es Trainings, die definitiv weiter in Präsenz stattfinden müssen. Also bei uns in der Bahn beispielsweise, weil die Teilnehmenden die Bedienung oder Instandhaltung einer technischen Anlage erlernen sollen. Hier kombinieren wir allerdings oft. Also wir führen die reine Vermittlung des Wissens durch digitale Lerntools durch oder unterstützen die. Wir haben zum Beispiel Simulationen von ICEs oder wir arbeiten mit VR-Brillen oder aber auch wir stellen theoretische Inhalte schon mal digital zur Verfügung und die Teilnehmer können schon mal Übungen machen, eine Selbsteinschätzung vornehmen, sodass der Trainer auch noch besser weiß, wo steht der Teilnehmer, wenn er in den Kurs kommt. Dadurch wird das Ganze auch schon interaktiver und spielerischer. Und wir können die Teilnehmer so noch besser vorbereiten auf das Praxistraining an der Anlage als vorher, wenn es, sagen wir mal, ein reiner Vortrag im Seminarraum war. Und in der Summe würde ich sagen, ist es abhängig vom Lernziel wichtig, den richtigen Mix zu finden aus, gerade bei komplexeren Qualifizierungen zu sagen, was sind Dinge, die der Teilnehmende über ein Selbststudium erwerben kann, wo er sich mal vielleicht was durchlesen muss, durcharbeiten muss, was sind digitale Elemente und wo sind möglicherweise auch noch Präsenzelemente erforderlich. Ja, und so gestalten wir das derzeit.
Das macht richtig Lust, wenn man Ihnen zuhört, Lokführer zu werden oder sonst was. Weil, weil wenn ich mir das überlege, VR-Brillen, also das sind diese Brillen, wo man dann in virtuelle Welten kommt, wo man dann praktisch in einem Raum Dinge tun kann, wo man eigentlich ganz woanders wäre. Also das hört sich sehr interessant an und wir wissen ja von unseren Kindern, wie gerne die eigentlich mit solchen Sachen rumzocken und spielen, wenn wir das als Erwachsene in der zweiten Lebenshälfte jetzt dann im Sinne unserer Bildung tun dürfen, umso schöner eigentlich, oder?
Ja, genau. Also das Spielerische kommt, wenn man es gut macht, sicherlich auch noch mehr zum Tragen in digitalen Qualifizierungsformaten.
Alles klar. Gibt es denn da eine Art Hitliste von Maßnahmen, die bei Ihren Mitarbeitern besonders beliebt sind?
Also das, was wir aktuell sehen, ist, dass wir einen richtigen Run im Unternehmen haben auf digitale Lernangebote zu den typischen Themen in der Corona-Situation. Und das sind ja häufig auch eher so sogenannte softe Themen. Ja? Also Resilienz, Führen auf Distanz, virtuelle Meetings. Und unterm Strich sieht man, dass hierbei auch das Lernziel entscheidend ist, also was beschäftigt die Leute gerade und in welcher Situation stecken sie. Und dann werden auch digitale Module, die wir anbieten, liebend gerne angenommen.
Und wie müssen die digitalen Lerninhalte grundsätzlich aufgebaut sein, damit die Lernenden dabei bleiben und Spaß dran haben?
Es fängt damit an, dass die Benutzung einfach sein sollte, sodass ich mich auf das Lernen und die Inhalte konzentrieren kann und nicht mit der Technik kämpfe. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und das fängt häufig damit an, wie muss ich mich da anmelden? Also wo finde ich das? Meinetwegen im Intranet oder auf welcher Plattform? Wie kann ich mich dafür anmelden? Wie kann ich das öffnen, wenn der Kurs losgeht? Was sind meine Anmeldedaten? Also so die ganz praktischen Dinge, dann aber auch, wie ist die Menüführung? Wie ist die interaktive Gestaltung, dass der Lernende einfach von Anfang an sagt, ja, das macht Spaß, das ist leicht und ich kann mich auf die Inhalte konzentrieren und ist nicht genervt. Und wir müssen auch sehen, dass die meisten Menschen heutzutage ja regelrecht verwöhnt sind von ihrem Smartphone und auch dann bei digitalen Lernformaten erwarten, dass sie dort eine ganz ähnliche Nutzerfreundlichkeit haben wie bei ihrem Telefon. Das ist
klar.
Sozusagen der Anspruch, der da ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Und wir haben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, bei der wir auch viele, viele Qualifizierungen umgestellt haben, entweder auf virtuell oder auf digital, inzwischen einen sogenannten virtuellen oder digitalen Empfang eingerichtet. Sprich, wenn ein Teilnehmer oder auch ein Trainer technische Schwierigkeiten hat, die Teilnehmer nicht reinkommen oder irgendwelche Hürden haben oder mit den Tools nicht klarkommen, können sie sich noch daran wenden. Und das sind Kolleginnen und Kollegen, die mit den ganzen Tools kompetent umgehen können.
Oh, das klingt toll. Oh, da bin ich ganz neidisch auf Sie. Ich hatte heute Morgen nochmal mit einem Format gekämpft, wo man Mikrofone schalten musste und das war wirklich schwierig. Also wenn ich da jemand anrufen könnte, so einen virtuellen Empfang, cool. Was haben Sie sonst noch gemacht?
Ansonsten ist, glaube ich, wichtig, wie eigentlich auch bei jedem anderen Training, dass man eine gute Mischung hat an Interaktion, an attraktiv aufbereiteten Inhalten, dass möglichst viele Sinne angesprochen werden. Und dann findet man das einfach, dann macht es Spaß, dann ist das attraktiv. Gleichzeitig aber auch nicht zu viel machen, also das Ganze nicht überladen mit allen möglichen technischen Features, die grundsätzlich möglich sind, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren und immer bedenken, es geht darum, dass der Lernende sich mit den Inhalten beschäftigt und nicht mit der Technik. Das sind, glaube ich, mal so ganz einfache Tipps und Tricks.
Wenn wir denn einen Blick in die Zukunft werfen, was sind innovative Trends in Sachen Weiterbildung und lebenslanges Lernen? Sie haben es ja viele schon genannt, aber wenn wir es nochmal zusammenfassen würden?
Lernen wird durch die Digitalisierung individueller, es wird ort- und zeitunabhängig und es wird schneller und offener. Und ein weiterer Faktor ist, dass die Grenzen zwischen Lernendem und Lehrendem verschwimmen. Wir teilen ja alle über WhatsApp, über Social Media, über alle möglichen Kanäle permanent Fotos, Videos, Tipps und Tricks oder gute Präsentationen etc. Das ist ja etwas, was wir im Privatleben schon sehr stark tun. Und das ist etwas, was wir im Bereich Lernen noch sehr viel stärker nutzen können. Und moderne Lernplattformen bieten auch diese Möglichkeit. Dadurch wird der Lernende gleichzeitig auch zum Lehrenden, weil er einfach das, was er gerade gefunden hat, was gut ist, teilt mit anderen. Man kann das weiterdenken bis hin zu beispielsweise Barcodes, die an technischen Bauteilen so oder so verbaut sind, wo bisher ausschließlich eine Liste hinterlegt ist, was genau ist hier verbaut. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass dort auch Lerninhalte hinterlegt sind, also zum Beispiel eine Anweisung, wie funktioniert hier die Instandhaltung, was muss ich tun, vielleicht in der Zukunft mal auch kleine Videos. Ja, das muss natürlich im Unternehmen, gerade wenn es um sicherheitsrelevante Inhalte geht, muss es natürlich durch einen Redakteur überprüft werden. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie das ganze Thema Lernen und Wissensmanagement noch viel stärker miteinander verschmilzen können.
Oh, das klingt unglaublich interessant. Ich stelle mir das jetzt gerade im heimischen Umfeld vor, wenn mein Wasserhahn wieder mal tropft und ich einfach mein Handy da hinhalten könnte und dann steht bitte nach links drehen oder rechts drehen. Cool. Genau. Ganz stark.
Sie müssen nicht im Internet bei YouTube oder wo auch immer suchen, was muss ich denn jetzt machen, sondern es ist direkt über einen Barcode oder wie auch immer hinterlegt und Sie finden direkt die Anleitung.
Oh, dann macht es ja richtig Spaß, das zu reparieren. Ganz toll. Super. Ja. Frau Vogt, wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja gute Tipps an die Hand geben. Das haben wir jetzt schon ganz viele gemacht, die Ihnen im betrieblichen Alltag weitergeben. Zum Abschluss würde ich Sie gerne bitten, 3 Sätze für uns zu vervollständigen. Mhm. Wir fangen an mit, wer als Unternehmen neu in die digitale Weiterbildung einsteigt sollte.
Ganz wichtig, mit Inhalten starten, die die Mitarbeiter interessieren. Und ich würde auch immer empfehlen, erstmal klein zu starten, mit ersten guten Angeboten und mit Tools, die jeder bedienen kann. Und damit das wiederum gelingt, würde ich vielleicht auch gerade bei kleineren Unternehmen mal schauen, wen gibt es denn im Unternehmen, der Ahnung hat von digitalem Lernen? Das sind vermutlich gerade auch jüngere Mitarbeiter. Es kann aber auch sein, dass sich noch irgendwo digitale Talente verbergen, die vielleicht sogar in ihrem Privatleben Apps programmieren und da mal hinzugucken, sodass wirklich die ersten Lernformate entstehen, die auch den Rest der Belegschaft begeistern und überzeugen.
Gut. Der zweite Satz wäre, in der zweiten Lebenshälfte beruflich etwas ganz anderes zu machen, ist möglich, wenn?
Wenn ich ein klares Bild habe, was ich will. Also es reicht häufig nicht zu sagen, ich will weg von, das Alte will ich nicht mehr, sondern man muss sich auch darüber im Klaren sein, was will ich denn stattdessen? Das ist ganz wichtig. Und dieses Zielbild muss ich auch realistisch prüfen auf meine private Situation. Ja, also wie sind die Rahmenbedingungen, was ist möglich, sowohl für die Lernphase als auch für die spätere Berufsausbildung. Und ich muss auch damit zurechtkommen, dass ich dann in meinem neuen Team zunächst einmal der Azubi bin und andere um Rat fragen muss. Das ist eine ganz andere Rolle, das hat viele Facetten. Und ich muss bereit sein, auch wieder zu lernen. Und viele stehen vor der Herausforderung, wieder lernen zu lernen. Wie macht man das denn, 8 Stunden am Tag, sich Wissen anzueignen? Wie muss ich mich strukturieren, dass das auch gelingt? Da sind die allermeisten von uns, die viele Jahre im Berufsleben stehen, ja wirklich aus der Übung. Sprich, ich muss über eine realistische Selbsteinschätzung verfügen.
Genau, da wären wir dann beim dritten Satz, lebenslanges Lernen.
Ja, klingt immer so negativ irgendwie, wie so eine lästige Pflicht. Jeder muss jetzt lebenslang lernen. Ich persönlich glaube, dass lebenslanges Lernen ganz häufig stattfindet und dass es immer dann stattfindet, wenn wir neugierig sind und wenn wir auch Spaß haben und Sinn darin sehen, uns mit etwas zu beschäftigen. Auch wieder ein Beispiel aus Corona, um miteinander in Kontakt zu sein, sich zu sehen und zu sprechen, haben extrem viele Menschen jeden Alters gelernt, mit digitalen Tools umzugehen, wie ein Tablet, ein Smartphone mit Zoom, Videokonferenzen, Teams und Co. Ja, um einfach Freunde, Verwandte, Eltern, Kinder zu sehen, auch wenn man sich nicht in Präsenz treffen kann. Und das hat, glaube ich, einfach eine Motivation geschaffen, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, wo vielleicht der eine oder andere vorher gesagt hat, ach, brauche ich nicht oder ja, ist nicht meine Generation. Und das, finde ich, ist immer ein schönes Beispiel dafür, dass lebenslanges Lernen in jedem Alter gelingen kann und dass es ganz entscheidend davon abhängt, was habe ich für eine Motivation, mich mit etwas zu beschäftigen.
Und es zeigt ja auch, dass wir dann einfach an Lebensqualität gewinnen, wenn wir anfangen, uns auf den Weg machen und diese neuen Dinge ausprobieren und sie dann auch erfolgreich meistern.
Absolut.
Frau Vogt, das war sehr interessant. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Tour durch neue Lernmethoden, neue Lerninhalte. auch darüber, dass eben Menschen jeden Alters lernen können. Auch sie haben uns Mut gemacht, dass man auch in der zweiten Lebenshälfte nochmal Neues anfangen kann. Beschrieben, wie Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, sich auf diesen Weg machen können, gerade im demografischen Wandel nach neuen Fachkräften zu suchen, diese selber auszubilden, eben auch mal nach links und rechts zu gucken, wer da alles noch ist, wer motiviert ist, sich eben mit Neuem zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Prima. Wenn Sie selbst ein gutes Beispiel beisteuern möchten, liebe Hörer und Hörerinnen, dann möchten wir Sie auf den Deutschen Demografiepreis hinweisen, der im Juni zum zweiten Mal verliehen wird. Sie können bis Ende März Ihr Projekt noch einreichen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf der Webseite www.deutscher-demografie-preis.de und auch bei YouTube unter dem Stichwort Was ist der DDP? Beide Seiten sind auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass Sie beim Podcast dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören bei Diversität auf dem Weg. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.